Hallo und herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks. Der Podcast begleitet das Unternehmen auf seinem Weg des Wandels. Wir sprechen über den aktuellen Transformationsprozess im Diakoniewerk und beleuchten Veränderungen und Herausforderungen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die diesen Wandel gestalten und ihre Perspektiven mit uns teilen. Ich bin Nora Meyer und freue mich darauf, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, durch eine neue Episode zu begleiten. Heute begrüße ich euch zu einer sehr speziellen Folge. Wir feiern nämlich Geburtstag. Dialog gibt es tatsächlich schon wieder ein Jahr und natürlich wird somit heute auch Zeit, mal im Podcast Bilanz über den Podcast zu ziehen. Das mache ich nun gemeinsam mit der Vorständin des Diakoniewerks, Doktorin Daniela Palk. Hallo und herzlich willkommen.
Schönen Vormittag.
Frau Palk, wenn Sie an den Start von Dialog zurückdenken vor einem Jahr, warum war es Ihnen denn wichtig, diesen Kommunikationskanal Podcast für den aktuellen Transformationsprozess zu schaffen?
Naja, bei so Transformationsprozessen geht es ja im Allgemeinen immer darum, wie können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend informiert halten. Und da gibt es unterschiedliche Wege, schriftlich, mündlich, über E-Mails, unterschiedlichstes, das wir ja mittlerweile benutzen und eben auch das Kommunikationsmittel eines Podcasts. Das hat sich in diesem Jahr bewährt und er heißt Dialog und in unserem Leitbild steht auch drin, wir gestalten unsere Arbeit im Dialog. Jetzt sind wir hier im Podcast, wir beide zwar im Dialog und die anderen sind Zuhörerinnen und Zuhörer und nicht im Dialog direkt, aber es ist naheliegend, möglichst alle Kommunikationsmittel auch einzusetzen, die sich uns in der modernen Welt bieten.
Sehr schön. Welche Rolle spielt denn Kommunikation für Vertrauen und Orientierung im Wandel? Und was kann ein Podcast wie Dialog eben auch dazu beitragen?
Kommunikation ist, ich würde sagen, fast das Schlüsselelement in einer Transformation. Das Zielbild, das Warum machen wir denn das eigentlich, muss immer wieder vermittelt werden. Fein ist, wenn es sozusagen das Zielbild an sich auch schon gut trägt, aber auch immer wieder in Kommunikation zu sein, von den Kolleginnen und Kollegen auch abzuholen, was gut läuft, wo sie noch mehr Anschluss brauchen, welche Dinge wir auch schon gelernt haben, wo wir was angepasst haben. All das kann ja nur über Kommunikation gehen, weil wie sonst sollten wir es denn vermitteln? Und daher ist Kommunikation sicher einer der Schlüsselelemente zu einer guten Transformation.
Jetzt haben wir ja schon doch über 20 Folgen produziert. Welche Rückmeldungen gibt es denn von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Dialog? Gibt es Zeit genug, das anzuhören? Was ist das Feedback, das Sie tagtäglich bekommen?
Unterschiedlichstes Feedback. Auf der Zahlenebene wissen wir, dass wir gute Klickraten haben. Und wie ich gelernt habe, geht es ja nicht nur um die Rate, dass jemand mal anklickt, den Podcast, sondern es gibt ja noch eine zweite Zahl, die Durchhörrate. Mhm. Und wie lange bleibt man dran? Und wie lange hört man sich den Podcast möglichst zu Ende? Und da dürften wir im Vergleich von anderen Unternehmenspodcasts einen sehr guten Wert haben. Wir kennen die Zahlen und kennen natürlich nicht den Vergleich, aber es ist uns vermittelt worden, dass wir da einen guten Wert haben. Das ist einmal das Zahlenmäßige. Aber auch inhaltlich bekommen wir unterschiedlichstes Feedback, weil zunächst ist der Podcast natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gedacht, aber dadurch, dass er ja sozusagen weltweit auf allen Plattformen zur Verfügung steht, ist er auch immer wieder Orientierungspunkt für neue Kolleginnen und Kollegen, für Mitarbeiterinnen oder Personen, die überlegen, bei uns womöglich zu arbeiten zu beginnen. Und so ist er auch für neue Mitarbeiterinnen eine Orientierung, ganz direkt von unterschiedlichsten Kolleginnen aus dem Diakoniewerk, aber auch von Expertinnen, die uns begleiten, deren Meinung uns wichtig sind, die alle hier schon auch zu Gast waren, eine breite Palette anzubieten und sich so auch ein Bild über das Diakoniewerk machen zu können. Und vielleicht hören auch Klientinnen und Klienten, was mich sehr freuen würde, wenn sich die auch darüber ein Bild über das Diakoniewerk machen würden.
Ich habe das jetzt sehr schön gefunden, dass Sie auch gesagt haben, eben potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich vielleicht über den Podcast eben schon einmal informieren und dann denken, wow, ein Unternehmen, das eben sich auch in der Veränderung bewegt und das so tolle Möglichkeiten bietet, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man dann über den Podcast vielleicht wirklich auch neue Mitarbeiter lukrieren kann, gell? Ja, super.
Ja, ja, man muss alle Möglichkeiten nutzen, um ja, in Kontakt zu treten und ja, Einblicke über sich und seine Arbeit zu geben.
Der Veränderungsprozess an sich dauert ja schon länger. Was war denn aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem letzten Jahr, wo ja wirklich sehr viel passiert ist?
Ja, ich möchte zunächst auf Ihr Wort dauert schon länger eingehen. Ja. Weil natürlich höre ich aus der Organisation einerseits, wie lange dauert dann das denn noch? Die anderen sagen aber wieder, bitte, es geht uns zu schnell. Vergesst nicht, dass wir eigentlich auch eine normale Arbeit haben. Also das Spannungsfeld des richtigen Tempos, des richtigen Rhythmuses ist eines, das uns weiter begleiten wird, wo es den einen zu langsam und den anderen zu schnell geht. Wir hoffen, dass wir immer wieder ein angemessenes Tempo finden. Aber auf Ihren zweiten Teil der Frage einzugehen, was war denn das Besondere?
Genau. Ja.
Ich habe vergangenen Sommer schon sehr, sehr besonders und letztlich auch berührend und ganz stark stärkend und unterstützend gefunden, als wir ganz offen in die Organisation eingeladen haben, dass sich Pilotregionen melden können, ob sie mit dabei sein möchten bei der Veränderung. Und das Risiko, das wir eingegangen sind, ist, dass sich auch niemand melden hätte können. Das haben wir tatsächlich ganz offen in die Organisation geschickt. Und es haben sich aber 9 Regionen gemeldet.
Super.
Und dahinter stehen ja auch mehrere hunderte Mitarbeiterinnen und Führungskräfte, die wahrscheinlich auch nicht immer ganz genau gewusst haben, ja, was ist das jetzt genau, worauf ich mich da einlasse? Und sie haben sich trotzdem in dieser Offenheit darauf eingelassen und stehen uns allen als Lernregionen zur Verfügung. Die begeben sich auf den neuen Weg. Die sind die Expeditionsteilnehmerinnen, schon gesichert in der Expedition. Aber einiges weiß man nicht, was auf einen zukommt. Und dafür bin ich dankbar, weil man kann sich vieles denken. Man kann eine Vision haben, wenn man keine Gefolgschaft findet. Hilft das alles nichts. Und ich bin auch dankbar, dass wir durch die Kolleginnen lernen können und dass sich die darauf einlassen.
Ich kann mich ja noch erinnern, wir haben letztes Jahr eben eine Folge aufgenommen zu den Piloten. Ja. Und da war das eben noch in dieser Phase, dass Sie gesagt haben, schauen wir mal, wer sich meldet. Ja. Und ich habe da schon auch natürlich eine gewisse Anspannung gespürt damals, weil Sie eben nicht gewusst haben, wie wird das werden. Und ich finde es umso schöner, dass wir jetzt heute dastehen und da auch eine tolle Bilanz ziehen können. Gab es einen Moment in diesem Jahr, der Ihnen auch persönlich besonders in Erinnerung geblieben ist? Also ich meine, es war ja das letzte Jahr wirklich fürs Diakoniewerk ein sehr spezielles mit 150 Jahren. Es hat diverse Events gegeben, wie zum Beispiel auch den Zukunftssalon in der Linzer Tabakfabrik. Vielleicht nehmen Sie uns da auch ein bisschen mit. Was waren so Ihre Highlights?
Es gab sicher, weil Sie jetzt das 150-Jahr-Jubiläum ansprechen, da viele unzählige Highlights. Ein Highlight war sicher jetzt auch vor einem guten Jahr, vor 13 Monaten, unser Jubiläumsempfang in Gallneukirchen, wo wir auch die Politik begrüßen durften, aber auch zeigen konnten, eine bunte Vielfalt an Klientinnen und Mitarbeiterinnen, die alle bei diesem Jubiläumsempfang waren und sozusagen gezeigt haben, was das Diakoniewerk ausmacht. Aber auch der Zukunftssalon, der sozusagen den Schlusspunkt des Jubiläumsjahres gebildet hat, war nochmal für uns alle eine motivierende Veranstaltung. Nicht nur, weil es uns auch gelungen ist, 4 tolle Rednerinnen und Redner auf der Bühne zu haben, sondern weil, und das haben wir uns ganz fest vorgenommen und ist uns dort auch geglückt, wir auch ein Hoffnungszeichen, ein Zeichen der Zuversicht mit diesem Zukunftssalon in die Branche schicken wollten. Ja, es ist anstrengend. In vielen Branchen ist es anstrengend. Es gab sicher schon mal etwas einfachere Zeiten. Nichtsdestotrotz sind es unsere Zeiten und wir haben ja immer die Chance, alle unsere Zeiten auch zu gestalten. Das ist unsere Aufgabe und mit dieser Zuversicht gestalten wir auch das 151. Jahr des Diakoniewerks.
Sehr schön. Vielleicht gehen wir nochmal wirklich auf Inhaltliches ein, kurz zusammengefasst. für Menschen, die vielleicht Dialog gerade trotzdem das erste Mal hören. Worum geht es denn beim Transformationsprozess im Kern und warum ist dieser Weg fürs Diakoniewerk so extrem wichtig?
Im Kern geht es uns um, ich würde sagen, zwei wesentliche Dimensionen. Die eine Dimension ist, die Beteiligungschancen zu erhöhen. Und wenn wir von Beteiligungschancen erhöhen sprechen, ist es ja ein für uns wichtiges Leitziel, die Klientinnen und Klienten stärker teilhaben zu lassen in der Gesellschaft an unterschiedlichen Themen. Wenn uns das aber wichtig ist und wir das vor uns hertragen, müssen wir uns als Organisation auch fragen, wie sind unsere Beteiligungschancen oder wie beteiligungsorientiert sind wir als Organisation. Das ist sicher die eine Dimension. Und die andere Dimension ist, dass wir über 150 Jahre an den unterschiedlichen Standorten ein tolles, leistungsfähiges und sehr nah bei den Klienten arbeitendes Unternehmen sind, das sich aber stark, weil auch die Finanzierungsstrukturen so sind, nach Sparten aufgestellt hat. Behindertenarbeit auf der einen Seite, Seniorenarbeit auf der anderen Seite. Und hier die Stärken nochmal stärker zu verschränken, hier nochmal zu schauen, was können wir denn an den Standorten miteinander gestalten. Ich weiß, die Finanzierungslogiken werden so bleiben, die werden wir nicht ändern können. Nichtsdestotrotz können wir nach innen schauen, was voneinander gilt es denn eigentlich auch miteinander bearbeiten zu können und im Sozialraum zu wirken. Das ist sicher die zweite Dimension dieser verstärkten Sozialraumorientierung. Also Beteiligung, Verantwortung teilen, neue Führungsmodelle von der Führungskraft zur geteilten Führungsarbeit, das eine. Und das andere ist, uns nicht mehr so stark in Sparten zu verstehen, sondern wir sind Teil des Sozialraums und gestalten dort Dienstleistungen. Das ist die zweite wesentliche Dimension.
Sie haben gerade den Begriff in den Mund genommen, Sozialraum. Ja, wir haben ja in den letzten Folgen von Dialog viel über Sozialraumorientierung gelernt und mit Experten und Expertinnen gesprochen, unter anderem auch mit Professor Wolfgang Hinte, dem maßgeblichen Begründer dieses Ansatzes. Was macht denn die Sozialraumorientierung für das Diakoniewerk so zukunftsweisend, nämlich im Unterschied zu bisherigen Versorgungslogiken?
Einerseits setzt sie auf das auf, was uns immer schon wichtig war. Wir orientieren uns zunächst immer am jeweiligen Gegenüber. Unser Gegenüber ist unser Auftraggeber. Die Bundesländer oder die Sozialabteilungen der Bundesländer sind aus unserer Sicht Kostenträger, aber immer das jeweilige Gegenüber ist unser Auftraggeber. Also am Willen des Gegenübers, sich zu orientieren, ist uns seit Jahrzehnten wichtig und die Stärkung des Konzepts der Sozialraumorientierung setzt daran auf. Dann nochmal stärker zu schauen, was will der Einzelne und was kann er selbst dazu beitragen und was kann das Umfeld dazu beitragen, bevor ich als Profi einsteige. Das sind sozusagen die Prinzipien der Sozialraumorientierung. Und erst dann sozusagen beziehe ich den gesamten, auch geografischen und sozialen Sozialraum mit ein. Und was es für uns auch bedeutend macht, ist, dass wir uns als Dienstleistungsanbieter in einem Sozialraum verstehen und wir uns hier weiterentwickeln wollen und mit uns auch sozusagen den Kostenträger oder auch die Behörden, dass man dann sagt, an einem Standort haben wir beispielsweise ein Haus für Senioren, sprich ein Pflegeheim, streng genommen, laut dem Buchstaben des Gesetzes ist es ein Pflegeheim, aber welche Nöte haben denn alte Menschen sonst rundherum? Und das stärker miteinander zu verschränken oder auch zu schauen, was könnten wir denn von einer Wohneinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung aus auch in den Sozialraum noch anbieten? Das ist sicher der Blickwinkel, den wir da auch noch verstärkt einnehmen möchten.
Ein zentrales Thema im Prozess war und ist die Umsetzung eines kollegial geführten Unternehmens. Ja. In den Pilotregionen wurde das Führungsmodell erstmals erprobt. Wir haben es vorhin gehört, es haben sich 9 gemeldet. Dahinter steckt ja jetzt nicht nur ein neues Führungsmodell, sondern auch ein natürlich verändertes Verständnis von Zusammenarbeit. Verantwortung, Beteiligung, kollegiale Führung fordert und fördert individuell wie auch im Team. Welche Haltung braucht denn kollegiale Führung und wie wird denn diese dann gezielt im Diakoniewerk gefördert?
Es braucht die Haltung, die uns ja auch gar nicht so fremd ist, dass man ganz stark sozusagen auf die Kompetenzen und die Gaben der Kolleginnen und Kollegen im Team setzt. in unserem Leitbild heißt es, jeder Mensch hat Gaben und wir trauen den Menschen Verantwortung zu. Und damit könnte man ja schon sagen, damit ist es auch schon grundgelegt und gar nicht so unlogisch, uns auch auf neue Führungsmodelle zuzubewegen, die Gaben von Kolleginnen nochmal anders hereinzuholen. Ich bin Führungskraft und muss nicht für jede Aufgabe vielleicht die größte Gabe haben. Wenn aber eine Kollegin sagt, an dieser einen Aufgabe hätte ich besonders Spaß, da würde ich gern meine Gabe einbringen, da würde ich mich gern weiterentwickeln, dann gezielt sozusagen diese Aufgabe auch der Kollegin zu geben oder dem Kollegen. Was gibt es denn Schöneres als Personen, die dann da auch hineinwachsen können? Also das ist das eine und wir trauen den Menschen Verantwortung zu. Das setzt ja auch nur bei dem auf, was das Diakoniewerk aus meiner Sicht ja auch ausmacht. Wir haben rund 200 Standorte und dort treffen die Kolleginnen tagtäglich viele Mikroentscheidungen und nehmen die Verantwortung fürs Diakoniewerk wahr. Und darauf nochmal aufzusetzen und zu sagen, wie könnten wir denn die Verantwortung miteinander auch gut teilen? Ja, das halte ich einfach einen spannenden Zugang. Und aus meiner Sicht als Vorständin, glaube ich, ist es auch nochmal ein wichtiger Schritt in eine verstärkte Qualitätssicherung. Wenn man da in stärkere Transparenz kommt, in stärkere Besprechbarkeit, auch von Dingen, die vielleicht mal nicht so gut laufen, ja, die berühmte Schwarmintelligenz, die noch stärker hereinzuholen. Was gibt Schöneres? Und womöglich können dann auch Klientinnen sich in der einen oder anderen Aufgabe auch nochmal wiederfinden als Zukunftsvision.
Schön, eine sehr schöne Vision. Ein Podcasthörer möchte wissen, wie stellen Sie denn sicher, dass der Prozess auch nachhaltig ist und nicht dann mit ein paar Pilotprojekten wieder endet?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wir werden jetzt im Herbst die Erfahrungen der Piloten, die wir gemacht haben, auch gut auswerten. Das klingt dann immer so technisch. Aber natürlich möchten wir an den Piloten ja auch lernen. Ja. Sonst
bringt's ja nichts.
Sonst hätte man ja nicht dessen Aufwand treiben müssen. Und dann abgestimmt von dem, was wir gelernt haben, was hat gut geklappt, was müssen wir anpassen, dann sozusagen in den nächsten Schritt zu gehen und dann auf die Organisation zuzugehen mit den Leitungen dann die nächsten Schritte vorzustellen und da auch konsequent dran zu bleiben, dass uns hier sozusagen, dass wir im Prozess auch konsequent dranbleiben, weil natürlich so ein System wie so eine große Organisation hat ja natürlich zum Glück auch die eigene Widerständigkeit und die ist ja auch gut, dass man dann auch auf das schaut, was zu bewahren gilt, aber auch nachhaltig diese Widerständigkeit zu überwinden und das System in Summe und die Kolleginnen da auch weiter gut mitzunehmen, dass wir dann, das klingt jetzt wahrscheinlich für manche ganz lang, aber wenn man dann noch 3 Jahren zurückschaut, dann zu sagen, ja, da stehen wir heute wirklich an einem anderen Punkt als noch vor 5 Jahren.
Schön. Was haben Sie denn selber im vergangenen Jahr dazugelernt, würden Sie sagen? Nämlich auch über Führung, über Wandel, vielleicht auch ein wenig über sich selbst, weil Sie sind ja sicher auch aus Ihrer Komfortzone da ein Stück weit gegangen.
Ja. Was habe ich am meisten dazugelernt? Dass es lohnt, auch miteinander im Team darum zu ringen, um diesen Prozess. Ich stehe ja da gar nicht allein. Diesen Prozess tragen ja viele mit mir mit. Angefangen von meinen Kolleginnen in der Geschäftsleitung, meinem Vorstandskollegen Robert Schütz, aber auch Dorothea Dorfbauer, Michael König, Stefan Macheva. Wir waren auch immer wieder im konstruktiven und guten Ringen darum, bis hin zu mancher Frage, boah, ist uns das jetzt eh nicht so groß? Und sie hat uns immer wieder diese Frage, die wir uns auch ehrlich und sehr authentisch gestellt haben, es hat uns immer wieder zurückgeführt, nein, also ja, sie ist groß, aber nein, sie ist uns nicht zu groß. Es lohnt sich und es ist wert, diesen Weg auch zu gehen und auch immer wieder zu sehen, dass sich so viele auch anstecken lassen von dieser Vision, ja, auch bei manchem Gegenwind, ja, auch bei manchem Tal, das man da durchschreitet, persönlich und im Team, ja, und auch auf die Widerstände zu hören, gut hinzuhören, was sagen uns die Widerstände, wo gilt es, was Wertvolles zu bewahren. Immerhin sind wir ja auch aus gutem Grund 150 Jahre alt geworden. Ja, das waren so die wesentlichsten Lernerfahrungen. Und für mich persönlich, ja, manches auch einmal gut mit einer Leichtigkeit nehmen zu können oder mal gut, wie ich es jetzt bei den Diakonie-Dialogen einer Veranstaltung, die wir erst vergangene Woche in Salzburg hatten, gehört habe, 5 Minuten das Gehirn leer werden lassen, dann verbinden sich manchmal Gedanken miteinander, die man schon einmal gedacht hat und die noch gar nichts voneinander wussten. Und somit meine ich, auch einmal sie rausnehmen und dann schaut es auch manches Mal, wenn es gerade recht vermeintlich schlimm ausschaut, manches Mal ja wieder ganz anders aus.
Abschließend noch, was sind denn jetzt die nächsten Schritte im Transformationsprozess?
Ja, wie zuerst schon erwähnt, tatsächlich jetzt auch nochmal über den Sommer die Piloten gut begleiten und dann schauen und sich mit den, also das berühmte Wort des Evaluierens, das manches Mal auch schon missbräuchlich verwendet wird, aber tatsächlich dann auch gut hinhören, was war förderlich, was war hemmend, was würde man so nicht mehr machen, was sollte man unbedingt beibehalten, welche Saat ist schon aufgegangen, hinter welchen Schritt möchten die Kolleginnen gar nicht mehr zurück. Und bei aller Unterschiedlichkeit, weil alle 9 Piloten gestalten sich ganz unterschiedlich, was auch nicht verwunderlich ist, 9-mal unterschiedliche Menschen. Aber was können wir da trotz aller Unterschiedlichkeit sozusagen an Gemeinsamkeiten mitnehmen und dann uns im Frühherbst mit den Regionalleitungen auch gut zusammensetzen und dann miteinander zu schauen, was bedeutet das jetzt für die weiteren Schritte der Strukturierung in der Organisation, um das, was wir von den Piloten gelernt haben, in die nächsten Strukturschritte gut mitnehmen zu können.
Vielen Dank, Frau Palk, für diese Bilanz über ein Jahr Dialog und damit ja quasi auch ein Jahr Transformationsprozess. Wir werden im Podcast die Reise des Diakoniewerks natürlich weiter sehr gerne begleiten und freuen uns schon auf viele weitere spannende Episoden.
Gerne.
Das war Folge 23 von Dialog. Vielen Dank, dass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, teilt sie doch sehr gerne mit euren Kolleginnen oder Freunden und vor allem abonniert Dialog auch gleich noch auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.